Heute für dich da sind Daniel und ich, Barbara. Wir sind bei unserem Zyklusthema Sorgen, Ängste und Tabus beim Thema Rückbildung angekommen. Nachdem wir in der letzten Folge mit der Corinna und ihrem Hündli das Wochenbett angeschaut und besprochen, schauen wir heute genau den Beckenboden an und Tabus, die zu diesem wichtigen Thema immer wieder im Raum stehen. Ich habe mir heute Verstärkung geholt, nämlich Daniel Berger. Und bevor sie sich gerade selber vorstellt und noch etwas Wichtiges von meiner Seite. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann vergib unbedingt Sterne und teile weiter und mach uns bekannt unter allen Schwangeren, werdenden Vätern, frischen Mamis oder allen anderen Interessierten. Ich glaube, heute könnten sehr viele Hebammen auch noch etwas dazu lernen oder ja, wichtige Infos bekommen. Jetzt freue ich mich, bist du da und lass es zu. Und vor allem ist Daniel da. Nicht, nicht allein am Tisch.
Hallo Barbara, hallo zusammen.
Freut mich, nimmst du dir Zeit? Magst du dich schnell vorstellen?
Ja, nehme mir gerne Zeit. Ja, ich bin Daniel Berger und arbeite als Beckenbodenphysiotherapeutin. Ich habe mich etwa vor 10 Jahren spezialisiert auf das Thema Beckenboden. Ich behandle Frauen, Männer und auch Kinder.
Ja.
Und arbeite in der Praxis in Burgdorf.
Schön, und du bist mir empfohlen worden, du bist ganz jemand für, eben auch für Schwangere und nicht nur nach der Geburt jemand Wichtiges. Ich glaube, auf das alles kommen wir dann im Verlauf des Gesprächs.
Das ist sehr gut, ja.
Wir haben es ein bisschen aufgeteilt, ich habe mal ein bisschen studiert, was könnte wichtig sein, ich habe auch Fragen gesammelt auf Instagram und das schauen wir jetzt alles zusammen an. Ich glaube, etwas Wichtiges sind die Ängste, oder? Sehr grosse Ängste, schon im Vorfeld der Schwangerschaft, dass ich inkontinent werden könnte. Die körperliche Veränderung, was macht das mit mir?
Ja, sehr viele Frauen erleben ja schon während der Schwangerschaft eben auch eine gewisse Inkontinenz, also dass sie wirklich im Urin verlieren bei gewissen Aktivitäten. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Bauch wächst und das ist ja alles völlig gesund. Und dass das halt tatsächlich mehr Druck auf Blasen und Beckenboden gibt. Und das ist eigentlich an und für sich nichts Beängstigendes. Es ist natürlich etwas Nerviges und etwas Unangenehmes, aber etwas, wo man durchaus daran arbeiten kann.
Ja.
Und wo manchmal spannenderweise sogar während der Schwangerschaft sich wieder verbessern kann, wenn das Kind ein bisschen anders liegt oder wie sich das im Bauch anders verteilt. Da wüsstest du jetzt sicher noch viel besser darüber Bescheid. Oder einfach schon nur, wenn die Frauen nachher bei mir in der Beckenbodenphysio lernen, den Beckenboden auch besser wahrzunehmen und dann nachher auch in den richtigen Situationen gezielt einzusetzen.
Also dann siehst du wirklich Frauen auch in der Schwangerschaft?
Ja, genau. Eigentlich auch je länger sie mehr. Man weiss heute jetzt wirklich auch, dass Beckenbodentherapie nicht schädlich ist während der Schwangerschaft. Von dem ist man vor, ja, ich sage jetzt mal vor 10 Jahren noch davon ausgegangen, dass das könnte schwere Geburten geben, wenn die Frauen da so mit einem wahnsinnig trainierten Beckenboden würden daherkommen. Aber das hat man zum Glück mittlerweile mit Studien deutlich widerlegen können. Und darum macht das Beckenbodentraining während der Schwangerschaft sehr Sinn.
Ja. Beckenbodentraining, ist das Training mit der Physiotherapie verbunden? Oder was hast du im Kopf, wenn du sagst Training?
Ja, da denke ich jetzt an meine Beckenbodenphysio, aber gell, das kann jede Frau für sich auch selber machen. Denn Frauen haben ja dort ganz eine gute Wahrnehmung oder haben schon Erfahrung, weil sie vielleicht irgendwo mit dem zweiten Kind schwanger sind und gute Übungen haben mitbekommen in der Rückbildung. Und dann kann man auch selber trainieren. Und Training klingt vielleicht manchmal auch ein bisschen streng. Das ist auch nicht gerade so eigentlich gedacht, dass man sich da übertun muss, sondern wenn man da in der Schwangerschaft einfach ab und zu mal an seinen Beckenboden denkt und den gezielt anspannt, macht man da schon etwas sehr Sinnvolles für sich.
Also nicht täglich irgendwelche Beckenbodenübungen, sondern auch regelmässig wieder ein bisschen vorrufen, wenn man nicht Probleme hat.
Das macht auf jeden Fall Sinn, während der Schwangerschaft, ja, also schon im Leben.
Genau. Sowieso. Ich glaube, es ist doch immer so. Solange man kein Kind hat, ist der Beckenboden läuft. Und er
genau, also der ist meistens einfach auch gar nicht auf dem Plan.
Genau.
Das finde ich immer wieder lustig, eigentlich, zum Hören von der Frau. Das habe ich auch für mich so erlebt. Das ist ja eigentlich gar kein Thema, gell? Solange das da einfach funktioniert und seine Sache macht. Genau, und dann wird er eigentlich erst zum Thema, wenn er sich irgendwo auch meldet, ja, in einer gewissen, ja, Störung oder Auffälligkeit.
Ja. Mhm. Was siehst du für Frauen in Schwangerschaft? Also, wer wird dir überwiesen?
Wir werden Frauen überwiesen, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, die eine gewisse Urininkontinenz haben. Das sehe ich wahrscheinlich am meisten in der Schwangerschaft, aber es kommen natürlich auch immer wieder Frauen, die Beckenschmerzen haben, Rückenschmerzen, ja, haben, Ausstrahlungen haben in Beinen. Das ist, denke ich, so die zweithäufigste Gruppe, die zu mir so in Beckenbodentherapie nachher kommt. Ja. Und da gehen wir natürlich dann auch darüber aus und machen nicht nur Beckenboden, da schauen wir natürlich die gesamte Hüfte- und Rückenmuskulatur miteinander anschauen, was die Frau nachher auch braucht.
Etwas, was ich immer wieder gefragt werde in der Geburtsvorbereitung, ist zum Thema Reiten. Sehr viele Reiterinnen haben einfach gehört, dass man beim Reiten hat man natürlich einen stärkeren Beckenboden und dass das dann schwieriger ist. Mhm. Was hast du da für Erfahrungen?
Das können wir vielleicht gerade ein bisschen verknüpfen mit dem vorher. Aber man hat ja ganz klar können widerlegen und zeigen, dass man durchaus seinen Beckenboden darf trainieren, stärken während der Schwangerschaft. Und darum ist das auch für die Reiterinnen überhaupt kein Problem. Solange sie natürlich nicht vom Ross gehen in der Schwangerschaft. Das ist natürlich die andere grosse Gefahr. Aber sonst müssen die Frauen ganz sicher nicht Angst haben, dass sie irgendwo mit einem übermässig starken Beckenboden würde in die Geburt hineingehen, die sich nicht könnte entspannen oder dehnen unter der Geburt. Im Gegenteil, meistens sind die Frauen die auch die, die eher wieder fit werden oder die besser auch können ihren Beckenboden ansteuern, weil sie dort mehr Bezug dazu haben. Wir erleben das positiv.
Das ist ja eigentlich auch wirklich der positive Effekt, wenn du die Schwangerschaft anfängst mit dem Beckenboden. Definitiv. Mehr bewusst zu machen, dass man nachher, wo, wenn er entspannt ist, wenn er eben auch wirklich geschaffen hat unter der Geburt, dann besser auch wieder kannst ansteuern, oder?
Ja, das finde ich auch. Das sage ich aber auch den Frauen, die kommen in der Schwangerschaft, die eben die Inkontinenz haben. Ich sage aber, eventuell wirst du keine Verbesserung haben während der Schwangerschaft, aber du wirst definitiv profitieren für dich, dass du die Beckenboden viel besser wahrnehmen kannst, dass wir auch üben, wie du dann entspannen kannst für die Geburt her und dass du nachher wieder viel mehr Ideen und viel mehr Zugang auch hast, für dann nachher wieder anzuspannen.
Ja. Ja. Ist sonst für dich noch etwas wichtig, Punkt der Schwangerschaft?
Für mich ist wichtig, dass sich die Frauen wirklich getrauen, weiterhin zu bewegen. Dass sie wirklich ihre Sportarten weiterhin machen, solange es ihnen gut tut und sie ein gutes Gefühl haben dabei. Mittlerweile weiss man eigentlich, dass die Frauen, die gut trainiert oder mit einer guten Aktivität auch in die Geburt hineingehen, dass die doch auch bessere Geburten haben, gell? Sage ich das richtig? Ja. So? Ja. Und dass sie ja meistens wirklich auch die deutlich besseren Schwangerschaften haben, als wenn sie sich zu fest zurücknehmen und zu fest schonen. Eben auch wieder aus Ängsten und Sorgen, es tut irgendwie im Kind nicht gut. Es gibt sogar Frauen, die bis an die Geburt her durchaus ihrem Training treu bleiben. Sei das jetzt mit einem feinen Workout noch, was sie machen. Hauptsache ist, eben du probierst es so ein bisschen bei dir zu bleiben und dich zu spüren.
Genau, ganz gut hören auf die Körper, wo ist gerannt. Genau. Also meistens kommt man schnell eine Meldung über, wenn es zu viel ist.
Ja.
Ich glaube, was auch wichtig ist, Mannschaftssporten.
Ja, das ist sicher
das
gut.
Das nicht überall, wo man kann runterfallen.
Die Kontaktsport, genau. Ja, genau. Nein, sicher keine Risikosportarten, die definitiv eine Gefahr wären für Frauen und Kinder. Das sicher nicht. Aber eben alles, was sich Wenn man laufen, joggen, Velofahren, Biken, dann vielleicht auch wieder nicht. Gell? Ja. Sicher keine Downhill-Fahrten mehr machen. Ist eigentlich sehr viel möglich noch.
Ja. Mhm. Und man kann auch anfangen. Es ist ja nie zu spät für
anzufangen. Unbedingt. Man darf auch in der Schwangerschaft seine sportliche Karriere starten.
Genau. Und dann denke ich auch, ist es am einfachsten, wenn man irgendwie mit Yoga oder Aquafit wirklich etwas so angeleitet macht, oder?
Ja, und wenn man vielleicht eben tatsächlich gerade noch nicht so Erfahrung hat, ist es sinnvoll, wenn man dort auch ein bisschen Unterstützung bekommt und dort so ein bisschen daran hergeführt wird. Und du hast jetzt dort auch noch schöne Sachen aufgezählt mit Yoga und Aquafit und eben auch Frauen bei Bau und Pilates treu, die was schon kennen. Genau, da gibt es schöne Möglichkeiten.
Irgendwann ist ja die Schwangerschaft zu Ende, noch nach 40 Wochen. Und die Geburt kommt. Und dort ist ja der Beckenboden, der hat einen sehr wichtigen Teil. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, die Entspannung ist dort extrem wichtig. Ich glaube, auf die Geburt gehen wir gar nicht gross ein, sondern wirklich nachher. Es ist dann das Wochenbett, das startet, die ganze Hormongeschichte, die kommt, der Beckenboden, der sich wieder finden muss, auch ein bisschen, der wieder muss, an Stärke gewinnen muss. Was empfiehlst du, wenn startet man mit, wirklich mit, wieder sich zu spüren?
Über das habe ich mir wirklich auch Gedanken gemacht, als ich mich ein bisschen über einen Podcast Gedanken gemacht habe. Ich denke wirklich, die Rückbildung startet, wenn das Baby geboren ist. Natürlich auf sehr feine Art und Weise, aber ich sage der Frau auch immer, wenn sie nachher zu mir in der Beckenbodenphysiotherapie starten und vielleicht früh starten, eben sagen wir mal in der sechsten Woche nach der Geburt, das wäre jetzt zum Beispiel eher ein früherer Start, aber durchaus möglich. Und wenn sie sich aber Sorgen machen, dann wieder den Beckenboden anspannen, sagen sie, ja, bist du vielleicht auch schon wieder einkaufen in diesen sechs Wochen? Hast du auch schon wieder mal gestaubsaugert oder dein Kind gelüpft? Voilà, also dann hast du schon lange wieder Beckenbodenaktivität gehabt. Und so ist es ja auch nach der Geburt, gell? Frauen stehen irgendwann wieder auf und gehen tuscheln und bewegen sich wieder irgendwo durch den Gang. Und ab dann ist eigentlich auch der Beckenboden wieder ein bisschen beansprucht. Und darum macht es durchaus auch Sinn, dann schon mit der Rückbildung zu starten. Mehr im Sinne von sich wieder herdenken, wieder überlegen, ah ja genau, ich habe ja da unten ein Becken. Das hat vier Knochenpunkte. Diese vier Knochenpunkte meine ich vorne die Schambein, auf der Seite die Sitzbeinhöcke, rechts und links und hinten die Steißbein. Ah ja, dazwischen ist der Beckenboden ausgespannt. Und wenn ich den Beckenboden anspanne, ist das eigentlich schon passiert, wenn ich zum Beispiel noch ein bisschen das Beinchen verhebe oder probiere, ein Fülzli zu verheben. Und so kann man sich sehr einfachen Zugang eigentlich wieder zum Beckenboden erarbeiten. Mhm.
Und dann kommt er auch, also weißt, er wird ja auch unterstützt vom Wochenbett, von den Hebammen, die dich besucht, daheim.
Ja.
Und ich glaube, dort ist man ja auch schon wieder an einem anderen Ort, dass man eben auch wirklich Übungen vom Tag noch so ein bisschen, dass sich aktiv dort herdenken, wieder sehr fördert.
Ja, das ist super. Ja. Da denke ich auch, dass sich dort in eurem Fachbereich sehr viel Wohl hat. Da, gell?
Ja, ich denke, es hört nachher, sobald es dir niemand mehr sagt. Ich glaube, das kennst du ja auch gut. Oder? Etwas machen, wenn man die Person nebendran hat, ist eins, aber das andere ist im Alltag das weiterzuführen. Mhm. Wann kommst du denn ins Spiel? Mit der Hebamme kommt ja zu Besuch und irgendwann fällt dann das Wort Physiotherapie.
Ja. Ich kann ins Spiel kommen, wenn der Hebamme im Wochenbett eben schon gewisse Sachen auffallen. Also wenn dort vielleicht die Frau etwas danach äußert, wie zum Beispiel, ja, ich kann wirklich einfach irgendwie den Urin noch gar nicht kontrollieren oder ich verliere einen Stuhl. Oder auch, ich habe wirklich feste Schmerzen noch im Beckenbereich inne. Oder ja, ein grosses, schweres Gefühl so im Becken, was das so ein bisschen auf eine Senkung könnte hindeuten. Also, dass die Hebamme so würde die Hinweise aufnehmen und die Frau aufmerksam macht, hey, geh doch das mal mit der Gynäkologin anschauen. Dann wäre ein möglicher Schritt nachher in die Beckenbodenphysiotherapie. Oder die Frauen kommen dann manchmal erst nach der 6-Wochen-Kontrolle. Ich sage jetzt erst. Im Fall, dass sie vorher schon Symptome hatten, ist es ein bisschen schade, wenn sie erst dann kommen. Und dann ist nachher endlich die Gynäkologin, die der Frau kann sagen kann, schaut für eure Problematik, die sich da jetzt darstellt, könnte ihr in Beckenbodentherapie.
Ja.
Aber ich erlebe auch sehr oft, dass Frauen halt auch am Anfang noch gar nicht so mögen, sich mit sich selber auseinandersetzen. Und es dann meistens halt irgendwie 12 Wochen wird oder irgendwie so etwas, bevor sie sich halt sich selber wieder mögen, ein bisschen zuwenden und vielleicht bis sie sich auch wieder ein bisschen frei machen für das. Oder ja, manchmal ist man sehr beschäftigt in dieser frühen Zeit nach der Geburt mit Stillen oder was auch immer, das kenne ich selber noch von mir und habe dort wirklich auch Verständnis dafür, ja, wenn dann die Frauen ein bisschen später kommen.
Ja. Aber du würdest sagen, eigentlich, sobald man irgendwie das Gefühl hat, es ist nicht so normal, wie es mir geht oder wie ich mich fühle rund um den Beckenboden, dann sollte man Unterstützung sich holen.
Ja, ich denke, das ist sehr ein guter Schritt, wenn man sich dort wirklich Unterstützung holt. Und man darf ja auch einmal mehr nachfragen. Ja. Und die Frauen sind ja tendenziell so, dass sie eher weniger nachfragen und sich eher weniger ernst nehmen als zu viel. Und darum, ja, würde ich das sicher voll unterstreichen.
Ja. Und ja, früher, dass man anfängt nach der Geburt, desto ist es desto schneller eine Besserung? Oder ist wie Hauptsache, man startet irgendwann?
Ich denke schon, dass es sehr viele Vorteile hat, wenn man relativ früh starten kann. Ja. Weil man die Frauen einfach wirklich daran herführen kann, eben den Beckenboden mal wieder wahrzunehmen. Oder dass sie auch ein Gegenüber haben, wo sie eben ihre Sorgen und Ängste wirklich teilen können. Und vielleicht hat es dort eben noch Tabus dazu, wo sie vielleicht tatsächlich den Frauenärztin nicht so haben können sagen, hey, ja, ich verliere für den Fall wirklich auch ganze Portionen Stuhl oder irgendwie so etwas. Da redet man ja nicht so wahnsinnig gerne drüber. Und darum habe ich schon das Gefühl, ja, je früher dass die Frauen kommen können, je schneller hat man auch schon kleine Fortschritte. Und eben schon die kleinen Fortschritte tun einfach nachher unheimlich gut. Mhm. Wenn man merkt, okay, da ist ja tatsächlich noch etwas zu machen. Das ist jetzt nicht einfach irgendwie die weiteren 50 Jahre so.
Ja, ja, weil es ist, du hast gesagt, das ist ein grosses Tabu, mhm, rund um den Beckenboden, weil es einfach um Urin und um Stuhl geht.
Ja.
Das sind zwei Sachen, ja, wo man nicht darüber redet.
Nein, das ist immer noch schambehaft. Ja, genau, es fängt ja schon an, wenn der Kind sagt, redet nicht so.
Ja, ja. Mhm. Und ja, es ist ein enormer Schritt, wenn man rausgeht und erzählt, dass man eben zum Beispiel Urin verliert.
Ja, ja, und das ist vielleicht manchmal etwas, das ich fange als selbstverständlich nehme, weil sie kommen ja genau wegen dem zu mir. Aber ja, es ist wirklich toll, wenn sich die Frauen öffnen. Mhm. Und sehr oft ist, glaube ich, schon einmal in diesem ersten Anamnesegespräch, wenn sie auch kommen, für die Frauen schon sehr viel passiert, eben weil sie sich öffnen können und weil sie jemanden gegenüber hat, gegenüber haben, der ihnen vermitteln kann, hey, ja, das gehöre ich nicht zum ersten Mal und an dem kann man arbeiten und ich verstehe dich. Also im Sinn, ja, das kann es wirklich geben, aber da gibt es wirklich auch Möglichkeiten, um dran zu sein.
Es nimmt auch Druck von einem, oder?
Ja.
Also sehr viel geht es einem schon viel besser.
Genau.
Weiss, ja. Es ist, gehört auch zum normalen Spektrum,
ja,
dass das kann vorkommen kann.
Ganz genau, ja, ja. Und dass es eben durchaus Möglichkeiten gibt, um dran zu arbeiten.
Für das Tabu auch ein bisschen aufzubrechen, möchte ich gleich auch mal hinschauen, was du, weißt, im Alltag erlebst. Was, mhm, kommt, kann denn vorkommen? Wir wissen, es ist alles nicht das Normale, aber es gibt es halt einfach.
Ja. Ich tue eigentlich immer eben, in der ersten Sitzung im Anamnesegespräch mal die Frauen fragen, was ist denn dein Hauptproblem? Dass sie dort mal dürfen anfangen auszupacken, was sie dann am meisten stört. Und du aber immer eigentlich, das gehört auch dazu, zu einer vollständigen Anamnese, nachher fragen eben, wie geht es der Blase, wie geht es dem Darm, also dass die Frauen nachher wirklich auch noch sagen, ah ja, und eigentlich verliere ich eben immer noch Wind, kann ich den Wind einfach noch nicht kontrollieren, das kommt einfach in den dümmsten Situationen. Und ich frage auch immer nachher, wie es ihnen geht bezüglich Sexualität. Mhm. Ob sie überhaupt schon wieder mögen, sexuell aktiv sein. Das ist meistens auch schon gut, das aufzumachen. Da höre ich auch mal, vielleicht wie fest müde sie eigentlich noch sind. Oder sie können dann nachher auch sagen, nein, das ist für mich wirklich noch überhaupt kein Thema, weil es tut mir noch so wahnsinnig weh. Dann kommen wir gerade aufs nächste Thema. Ja, warum tut es dir denn weh? Dass wir über die Haut reden können, die eventuell sehr ausgetrocknet ist im vaginalen Bereich, weil halt eben nach der Geburt das Östrogen ja so tief ist, wo eigentlich dafür wird sorgen, dass die Schleimhaut gut genährt ist. Dann können wir dort nachher auch darauf eingehen, dass sie dort mit der Pflege anfangen arbeiten. Genau, und frage auch immer nachher, ob sie irgendwo ein Fremdkörpergefühl haben im Becken. Das spricht nachher so ein bisschen die Senkungen an, die passieren nach der Geburt, sei es von der Blase, Gebärmutter, oder Darm, oder manchmal auch gerade mehrere von den Organen. Genau, und was ich dort auch erzählen, wie sie das so erleben im Alltag.
Also du tust wie alle drei Felder auf?
Ich probiere immer alles aufzutun, weil ich ja auch alles muss erfassen und weil ich ja nachher den Frauen gerne auch möchte Therapiemöglichkeiten geben für alles.
Ja. Genau. Sehr viel hängt ja auch zusammen,
oder? Ja, ganz genau. Ja. Ja, und dann kann es natürlich dann manchmal auch passieren, dass so Frauen einfach nachher auch in Tränen ausbrechen, wenn sie mal auch Raum haben, ihr Leid eigentlich zu teilen. Und dort, das ist auch immer gut, denke ich, wenn sie mal ein bisschen dürfen, in dem Sinne ein bisschen überlaufen und ich ihnen ja dort nachher auch sagen, hey, es ist super, bist jetzt du da, weil du hast jetzt hier schon den ersten Schritt gemacht, eigentlich auf deinem Weg zur Besserung und an dem können wir wirklich arbeiten.
Ein grosser Schritt.
Ja, genau, ein riesiger Schritt. Bei mir habe ich dann manchmal das Gefühl, ist das grosse Tabu schon ein bisschen gebrochen, weil sie ja schliesslich irgendwo schon über eine andere Instanz sind gegangen, weißt, eben zum Beispiel über die Frauenärztin oder dass ihr Hebammen das schon teilt.
Also der Schritt zu dir ist dann wie schon nicht mehr so gross, weil ja, sie haben schon mal darüber reden mit einer Fachperson.
Ja, ausser sie kommen direkt, sie dürfen natürlich auch als selbstzahlend kommen.
Ja.
Ja. Nach dem Gespräch tun ich sie eigentlich immer darüber aufklären, dass sie beim nächsten Mal, wenn sie kommen, beim zweiten Mal gerne würde ich einen Taschenbefund machen. Das heisst, ich tue die Frauen die Hose und die Unterhose abziehen, dann können sie nachher aufs Bett liegen. Sie werden aber zudeckt mit dem Tüchchen, dass sie trotzdem ein bisschen auch ihre Intimsphäre können wahren. Und dann schaue ich mal, wie sieht der Beckenboden von außen aus. Ich sehe dort auch schon ein bisschen Dampfbewegungen beim Anspannen, Entspannen. Ich sehe schon ein bisschen, wie die Haut aussieht. Und wenn mir die Frau hat es okay gegeben, machen wir nachher einen Taschenbefund in der Scheide, um zu schauen, ja, wie kann sie den Beckenboden anspannen, wie stark kann sie ihn anspannen, wie lang mag sie ihn anspannen, wie gut kann sie ihn auch wieder gehen lassen. Das ist ja auch ein grosses Thema. Und schauen dort nachher auch immer gut drauf, wie zeigt sich eine Senkung von der Blase, von der Gebärmutter oder vom Darm her. Genau. Und das mache ich natürlich eigentlich erst nach 6 Wochen, wenn ich auch das Okay habe von der Frauenärztin. Ich fange meistens vaginal an, weil wenn Frauen aber natürlich noch eine anale Problematik haben, dann tue ich dann so im dritten Termin nachher noch anal einen Taschenbefund machen. Anbieten, wenn es für die Frau okay ist, genau, dann können wir einen analen Taschenbefund machen. Das ist sehr wichtig, denn eben, wenn sie Wind verlieren oder wenn sie Stuhlverlust haben oder auch wenn sie sehr hohen Stuhldrang haben.
Ja. Wir haben auch eine Frage bekommen, ob man bei einem Riss, der wirklich weit geht, eben wirklich fast ins Anale rein, ob man dort in die Physio soll, wenn man eben auch schon nur Angst hat vor einer Inkontinenz, vielleicht nicht mal ist. Was würdest du da empfehlen oder wie würdest du da vorgehen als Frau?
Ja, man weiss mittlerweile heute auch wieder, und das ist schön, dass sich dort eben in der Forschung auch einiges tut, dass Frauen, die mit einem grösseren Riss, also man hat dort von einem Dammriss Grad 3, dass die eine Verletzung haben im Bereich des Anus. Man tut dort dann noch unterteilen in einen Dammriss Grad 3a, b oder c, da müssen wir jetzt nicht allzu genau drauf eingehen, das ist, denke ich, jetzt so nicht relevant, aber dass, wenn man das so hat mitbekommen hat, ja, ich habe wirklich einen Dammriss Grad 3, dass es sehr Sinn macht, nachher schon nur mal einen analen Ultraschall zu bekommen. Und der analen Ultraschall kann der Gastroenterologe vornehmen, das heisst, das ist der Spezialist eben für anale Problematik. Die Frauenärztin kann ihm dort herverweisen. Und das ist auch sehr schön. Bei denen passiert das in dem Sinn schon wie automatisch. Also das ist so eingefädelt von der Klinik. Frauen mit Dammriss Grad 3 gehen dort wirklich dann noch weiter den Analultraschall machen. Und weil man eben weiss, dass dort wirklich der Bereich des Anus eine Verletzung hat abbekommen und in dem Sinn eben ganz sicher der äußere Schliessmuskel mit betroffen ist, macht es sehr Sinn, dass die Frauen in Beckenboden-Physiotherapie kommen können. Eventuell haben sie gar keine Symptome, eventuell haben sie nur leichte Symptome. Aber wenn ich von leichten Symptomen rede, dann denke ich eben eventuell, dass sie eben den Wind noch nicht so gut kontrollieren können, kann aber natürlich für die Frau schon extrem, extrem unangenehm sein.
Ja.
Und dann macht es dann total Sinn, wenn man dort mit der Beckenbodenphysiotherapie arbeiten kann und die Frauen eben auch wieder anleiten kann, möglichst gute Schließmuskulatur wahrzunehmen und nachher wirklich auch Aufbau zu machen.
Dann sieht man in diesem Ultraschall, wie stark das Sphinkter, der Schließmuskel, verletzt ist.
Genau, in diesem analen Ultraschall. Da sieht man nachher, wie die Sphinkterapparatur eigentlich verletzt wurde. Dazu gehört die äußere Schließmuskulatur, die innere Schließmuskulatur und nachher sogar einfach noch wie das innerste Gewebe. Ja, und das können sie nachher sehr differenziert auch angeben, die Ärzte.
Okay. Also mir hat das eigentlich zu gut, dass man das auch weiss als Frau.
Ja, die Frau hat das zu gut und darf das so wirklich nachfragen und einfordern, dass sie froh wäre, wenn man das so noch genauer würde anschauen. Ich denke, das ist auch immer gut, wenn es festgehalten ist. Ja.
Ich tue eigentlich immer eine Hypothese aufstellen.
Okay.
Genau. Das tut es mir schon während der Anamnese. Das tut einfach von Natis nach auch an, das könnte das und das sein. Und ich probiere mir dann endlich immer meine Hypothesen zu bestätigen. Ah ja, genau, wir finden einen schwachen Beckenboden oder wir finden einen schwachen Sphinkter oder irgendwie so. Genau.
Dann schaffst du mit Hypothesen und tust sie dann bearbeiten. So.
Ich arbeite mit Hypothesen, genau, wo ich nachher eigentlich probiere auch zu belegen mit meinen Befunden.
Ja.
Dass ich mir das so bestätigen kann. Und anhand von dem kann ich nachher auch eigentlich die Übungen und das Training gestalten, die Therapie gestalten.
Okay. Also jetzt war die Frau schon dreimal bei dir.
Mhm.
Wie geht es dann weiter?
Je nachdem, was wir finden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal davon ausgehen, dass sie beim vaginalen Tastbefund sehr einen schwachen Beckenboden hat gezeigt, dass sie so schlecht spürt, wie dass sie ihn anspannen kann, dass sie manchmal gar nicht weiss, hat sie ihn jetzt noch angespannt oder hat sie ist vielleicht schon wieder alles ab von dieser Muskulatur. Dann kann ich der Frau anbieten, dass wir auch mal würden mit der Sonde arbeiten. Mhm. Die Sonde ist am Biofeedback-Gerät nachher installiert. Und das Biofeedback-Gerät macht nachher eigentlich eine Ableitung von der Muskulatur, dass die Frau mal sieht, also dass die mal visuell ein Bild bekommt, wie sie eigentlich am Anspannen ist. Also das zeigt sich nachher in der Kurve, wo sie sieht, ah ja, jetzt bin ich ja wirklich am Anspannen, oh, jetzt habe ich schon wieder gehen. Und das tut die Frauen meistens recht motivieren, zum dranbleiben und zum Weitergehen im Training, wenn sie merken, ich habe ja doch schon ein bisschen etwas.
Das visuelle Feedback ist immer wichtig.
Gell? Total, genau, ja. Weil wir ja einfach den Beckenboden nicht sehen. Gell? Es ist nicht wie der Bizeps, den wir anschauen können, anspannen und noch sogar herlängen. Genau, und darum ist das mit dem Biofeedback meistens sehr eine gute Sache. Ich sage den Frauen wirklich auch, hey, du darfst ruhig auch mal bei dir selber tasten und spüren, wie du wirklich anspannst. Für das kannst du einen Finger oder zwei Finger einführen. Entscheiden und mal probieren zu spüren, ob du ein bisschen merkst, wie du die Finger kannst greifen und halten und so auch wieder kannst lassen gehen.
Ja, also ist eigentlich nicht wirklich das eigene Feedback.
Das ist das eigene Feedback,
ganz das genau. Das beste Gespür eigentlich.
Ja. Ja, und bei den Frauen, die eventuell noch ein Stückchen schwächeren Beckenboden haben, die wirklich fast gar keine spürbare Aktivität haben, mit denen kann man auch wiederum mit der Sonde, mit der Elektrostimulation anfangen. Da gibt es auch Geräte für daheim, wo sie sich mieten können oder wo sie sich kaufen können, wo nachher eigentlich das Gerät hilft, eine Anspannung im Beckenboden auszulösen und dann kann die Frau nachher wie mitspannen und wieder gehen.
Das ist gut, sprichst du das an, weil das wird sehr viel auch von deutschen Hebammen auf Insta so propagiert oder Werbung gemacht, ja. So von Eier, die man einführen kann.
Ja.
Weißt du, was ist denn die Indikation? Ab wann sollte man so etwas machen? Wie lange? Und was ist der Benefit daraus?
Ja. Aber ich empfehle es immer den Frauen, die wirklich fast keine spürbare Anspannung haben. Also, wo ich tue eigentlich die Beckenbodenkraft ein bisschen wie klassifizieren mit abwesend, schwach, normal oder stark. Und wenn ich eigentlich nicht einmal ein schwach kann geben dann finde ich eigentlich immer sinnvoll, wenn man auch mit Elektrostimulation arbeiten kann. Dass wirklich der Beckenboden einfach mal Input bekommt von außen und so wieder ein bisschen wie eine Ansteuerung bekommt, wenn das die Frau eben in dem Sinn eigentlich wie noch nicht selber genügend kann auslösen kann. Und dann empfehle ich, dass man das täglich machen. Das ist nachher auch ein vorgestelltes Programm auf diesen Geräten. Das geht etwa 10 Minuten. Ja. Und das ist eigentlich relativ streng. Nachher auch in diesem gewissen Rhythmus probieren mitspannen und wieder zu gehen. Aber es lohnt sich sehr, wenn man dort wirklich dran bleibt, weil eben nachher wirklich mit der Zeit der Beckenboden auf das ein bisschen anspringt, dort kann man mitmachen und die Frauen nachher eigentlich eine bessere Ansteuerung bekommen vom Beckenboden. Und dann können wir nachher mit dem Biofeedback anfangen, dass sie dann tatsächlich sehen, ich will wirklich etwas machen. Die Elektrostimulation, die ich mir da tagtäglich Zeit nehme daheim, bringt wirklich etwas. Und so kann man das nachher, ja, die Frauen machen das einen Monat daheim, die machen es vielleicht sogar zwei Monate daheim. Manchmal trifft es sich nicht noch gerade mit Ferien oder mit Abwesenheiten, dass man sie länger nicht sieht. Dann sage ich, aber ja, mach es doch noch ein Moment weiter, bis wir uns wieder sehen. Genau, und dann kann man das nachher auch wieder ausschleichen, aufhören und eben mit dem Biofeedback weiterfahren oder einfach dann erst mit den Übungen weiterfahren.
Also wenn ich geboren habe und das Gefühl habe, nach der Geburt mit meiner Hebamme merke, ich kann meinen Beckenboden ansteuern, dann reicht das, wie wenn ich einen Beckenbodenkurs weiterführend mache und muss mir nicht so etwas anschaffen wie eine Elektrostimulation.
Nein, also die Elektrostimulation muss sich sicher keine Frau anschaffen, die grundsätzlich ein gutes Gefühl hat für einen Beckenboden. Gut. Ganz sicher nicht. Ja. Ich finde schon, das gehört eher in ein Therapiesetting, ja, rein, wo man wirklich feststellt, ui ja, der Beckenboden macht noch fast gar nichts. Ja.
Als Klärung. Ja. Das ist gut. Tipptopp. Ja, weil es ist wie, weißt du, wie die Werbung gemacht. Okay. Darum finde ich schon, man muss sich schon abgrenzen.
Ja.
Ja, braucht es einen gesunden Verlauf? Oder?
Ja.
Was ist das Normale oder wenn kommt eben so etwas zum therapeutisches Produkt eigentlich?
Nein, also die Form von Elektrostimulation, die ich jetzt angesprochen habe, finde ich, gehört wirklich in ein therapeutisches Setting, in ein therapeutisches Arbeiten.
Ja.
Und klar, du hast es angesprochen, es ist natürlich viel auf dem Markt, gell? An Kästchen und drum und dran und so. Und im Sinne, wir hätten ja alle am liebsten, dass es einfach voll allein. Man kann es ein bisschen anhängen und dann ist das alles tipptopp. Und das ist bei keinem Gerät der Fall.
Ja.
Aber ja, es gibt manchmal schon auch Frauen, das hatte ich auch schon bei mir in der Therapie, die sind dann irgendwann ein bisschen gutes Weg mit dem Beckenboden, mögen sich aber nachher nicht, weißt, irgendwo weiter mit diesen Übungen beschäftigen oder mögen vielleicht auch nicht irgendwo in das Pilates gehen, was ich auch sehr gut weiterempfehlen kann, oder sonst irgendwo in eine sportliche Aktivität rein, dann habe ich auch immer wieder Frauen, die einfach davon profitieren können, wenn sie sich so ein Gadget suchen. Und es gibt dort wirklich auch gute Geräte, die man nachher auch über die App steuern kann und die für die Frauen irgendwo wie viel schneller halt in dem Sinn erledigt sind, aber auch die müssen arbeiten mit diesem Gerät.
Ja.
Und dann geht es dann natürlich auch darum, dass sie sich mit dem Beckenboden in dem Sinn beschäftigen und dann müssen aktivieren und wieder lösen und wieder so lange anspannen und so viele Wiederholungen machen. Also auch dort ist es nicht ganz von alleine gemacht.
Man kann es nicht einführen und es ist passiert.
Genau.
Oder? Es ist wirklich aktiv etwas, was man mitmacht.
Genau. Und dort ist es sicher gut, wenn man sich noch ein bisschen gut informieren, bevor man sich irgendwie so etwas anschaffen. Ja. Ja.
Gut. Jetzt haben wir vom Vagina, was du spürst, vom Beckenboden geredet. Das geht dann auch noch weiter.
Ja, der Tastbefund, zu dem gehört eben immer zuerst schon die Inspektion. Inspektion heisst, ich schaue eben, fang mal drauf von außen. Was passiert? Ich schaue eben auch die Haut an. Sehe ich eventuell auch wirklich trockene Haut? Sehe ich gerötete, eventuell sogar rissige Haut? Und dort muss man nachher unbedingt eben zusammen auch darüber reden, was könnte man sich eben gut tun im Intimbereich, weil eben gerade die Östrogenisierung wirklich noch nicht wieder auf dem normalen Stand ist. Und je nachdem, wenn eben ein Darmriss oder ein Darmschnitt war, schaue ich mir natürlich auch gut an, wie sieht die Narbe aus. Ist die gut im Verheilen? ist das etwa zeitgerecht, wie die verhält, und du die natürlich nachher auch immer tasten, palpieren, um zu schauen, wie empfindlich ist sie denn auch. Und dann kann es durchaus auch mal sein, dass eben Frauen dort noch recht empfindlich drauf sind und das Gewebe noch nicht gerade wieder so elastisch ist. Es ist ja auch Narbengewebe, das eigentlich besser hält, weniger elastisch ist. Und dort nachher die Frauen auch anleiten zu einer Narbenmassage, dass sie dort auch anfangen herzulängen. Und dann kommt nachher auch immer eigentlich der Spiegel zum Einsatz. Das ist auch ganz wichtig, denke ich mir, dass Frauen wieder so ein kleines Bild haben von sich.
Oder
ja, ganz genau. Haben. Vielleicht haben sie ja noch gar nie hergeschaut. Das ist ja immer wirklich recht eindrücklich, wie wenig wir uns Frauen eigentlich mit unserem intimen Bereich auseinandersetzen, wo wir nicht einfach so hergesehen und ja, wenn eben alles gut läuft. Ja, genau. Und dort tue ich sehr gerne mit dem Spiegel arbeiten. Ja, dass sie mal eben sehen, ah ja, genau, dort ist ja die Narbe, die mich da etwa noch zwickt, wenn ich hocke oder wenn ich irgendwie mich möchte bewegen, mir wirklich auch noch weh macht. Oder, oh ja, ich sehe, dort wirklich an dem Eingang von der Vagina habe ich noch eine starke Rötung oder habe ich Einrisschen. Ja, dort unbedingt hinschauen. Oder auch, wenn ich eben sehe, in einer Inspektion, dass sich wirklich halt auch das Gewebe gesenkt hat. Weißt, wenn sich eventuell ein bisschen eine Vorwölbung zeigt, dass die Frauen wirklich auch hinschauen und auch mal hergespüren, ah, ja genau, da drückt ja etwas. Jetzt sehe ich eigentlich, was ich da auch immer spüre, was da so drückt. Ja, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass sich die Frauen dort getrauen, herzuschauen und ich sage auch, hey, es sieht total okay aus. Und es sieht bei allen Frauen anders aus. Und das ist alles okay. Ja. Und natürlich, wenn ich jetzt so sage, okay, ist das natürlich nicht schön, wenn man eine grössere Senkung sieht. Oder wenn man wirklich sieht, wie es so drückt. Aber so halt in dem Sinn auch, hey, schau, es ist gut, haben wir jetzt mal zusammen hergeschaut. Du hast jetzt wieder ein Bild für deinen Körper. Und an dem arbeiten wir jetzt eigentlich auch wieder, dass es besser werden für dich.
So ein bisschen auch ein Bild nachhaben, es ist eine Verbesserung, oder? Wie haben wir gestartet, was habe ich erreichen
können? Genau, ja. Und dort müssen wir vielleicht auch sagen, bei den Senkungen bringen wir eventuell keine sichtbare Verbesserung her, weißt, dass die Blase sich wirklich wieder komplett würde anlüpfen oder der Darm wieder komplett würde anlüpfen, aber dass sich doch die Symptome deutlich verbessern können. Ja. Symptome vielleicht weißt, vor einer Drangblase oder eben vor einer Inkontinenz oder auch von unangenehmen Gefühlen, eben von diesem Druckgefühl sich durchaus verbessern können.
Okay. Ich möchte noch mal zurückkommen, du hast gesagt, wegen der Schleimhäute.
Ja.
Was empfiehlst du, wenn du siehst von der Inspektion, es ist trocken und hat Rissli. Was empfiehlst du vor allem? Ja.
Wenn es mehr Trockenheit ist, dann empfehle ich den Frauen eigentlich, dass sie etwas Fettendes verwenden, dass die Haut wieder besser genährt wird. Und meistens haben die Frauen noch sehr hochwertige Produkte daheim, die sie für die Brustwarzenpflege brauchen. Und das kann man gerade sehr gut eigentlich auch vaginal verwenden.
Okay.
Und sonst ist auch eine Bepanthen-Salbe etwas Gutes. Aber dort wirklich Betonung auf die Salbe, die fettende Salbe, wenn man der Wohlwachs verträgt, der drin ist. Das muss man sich auch noch schnell gewiss sein, dass man das verträgt. Oder es gibt auch andere Pflegeprodukte, wie zum Beispiel die Linolafett, Andrea Care. Das sind wirklich alles fettende Salbe, wo man dann so einmal am Tag, zum Beispiel nach dem Tüscheln, kann auftragen. Oder für die Frauen, die wirklich sehr, sehr trocken haben, die dürfen das natürlich sogar nach jedem WC-Gang machen. Dort gibt es eigentlich auch kein zu viel. Ja. Und manchmal, wenn man denkt, es ist doch sehr gerötet, bis fast ein bisschen zu offenen Stellen, dann tue ich sie gerne auch noch einmal zurückverweisen an die Frauenärztin mit der Frage, wäre eventuell sogar eine leicht östrogenhaltige Salbe sinnvoll. Ja. Wo man ja weiss, dass die Östrogen, die man so lokal aufträgt, sich nachher auch nicht in den Körper verteilen.
Dass die dort wirken können.
Dass die dort wirken, genau, an Ort und Stelle.
Es ist, also, das macht ja auch Juckreiz, oder? Also rot ist.
Also ja, trocken ist, genau. Oder das Brunnen.
Genau.
Und wir wissen ja, dass man gerade bei der Vagina beim Eingang, wenn wir das anschauen als Zifferblatt, dann haben wir auf der Position vom 6, also dort hinten zum Damm, haben wir unheimlich viele Östrogenrezeptoren. Und die liegen halt einfach ein bisschen brach. Die werden ja einfach wie weniger gefüttert in dieser Zeit. Und darum hatte ich manchmal wirklich schon Frauen gehabt, auch in dieser Stillzeit, die wirklich mit der Östrogensalbe ausgerüstet werden.
Ja, es gibt viel besseres Körpergefühl. Denke
viel okay, besser, oder? Viel bessere Effekt. Die Haut sieht nachher wirklich recht schnell anders aus. Ja.
Dann sind wir zu den Senkungen, da hast du schon etwas gesagt.
Genau, dem vorhin schon ein bisschen gesehen.
Von vorne nach hinten gehen wir. Bei Damreis hast du auch schon gesagt, wegen der Massage, wegen sich anlängen, wegen schauen, kann man dort auch noch etwas weiter auftun. Weißt, empfiehlst du Narbensalbe oder auch wieder Feuchtigkeit oder Fette?
Ja, das habe ich mir vorhin auch noch gerade überlegt. Eben manchmal profitieren wirklich auch die Damreis-Narben von der Östrogensalbe.
Ja,
ja.
Sogar.
Das muss man wirklich halt auch individuell anschauen. Und sonst dort sicher auch wieder etwas Fettens. Oder es gibt ja auch sehr hochwertige Narbensalbine.
Ja.
Ja. Wo manchmal die Hebammen, denke ich, eigentlich noch bald mehr Produkte wissen als ich.
Ja, ja.
Und eigentlich dort meistens auch schon gut versorgt sein. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, wirklich die Narbe eben geschmeidig zu halten.
Ich will gleich noch mal ein bisschen auf die Urininkontinenz zurückgehen. Das ist ja wirklich so ein bisschen das Häufigste, was man hört.
Ja.
Was ist so die Dauer? Oder was sagst du diesen Frauen, wenn wird es besser? Weil ich nehme an, das ist die Frage, die wollen wissen, wann wird es besser?
Die Inkontinenz ist sicher auch immer sehr individuell mit der Frau so anzuschauen. Es gibt Belastungsinkontinenz, das ist dort, wenn die Frauen Urin verlieren, wenn eine gewisse Belastung kommt vom Bauchraum her, sei das beim Husten, beim Niesen, beim Lachen. Aber es kann natürlich auch schon belastend sein für den Beckenboden, einfach rein, wenn man aufsteht vom Liegen in die Sitzen, in die Stehen. Oder wenn man dann laufen oder Stegen laufen. Das geht eigentlich alles unter Belastungsinkontinenz. Es kann aber auch sein, dass man eine Drangblase hat. Eine Drangblase zeigt sich eigentlich so mit übermäßigem Drang. Recht plötzlich übermäßigen Drang. Und man war vielleicht vor einer halben Stunde auf der Toilette und die Blase kann sich ja unmöglich schon wieder so festgefühlt haben. Die Drangblasen können auch trocken bleiben. Gell? Da muss man nicht zwangsläufig Urin verlieren, aber eben manchmal gibt es das dann auch. Ja. Und dort muss man es natürlich schon mal auseinandernehmen. Das sind eigentlich zwei paar völlig verschiedene Schuhe. Wenn wir jetzt mal eher zu der Belastungsinkontinenz gehen, dann kann es manchmal sein, dass sie schon nur über die Wahrnehmung, wenn sie mal lernen, den Beckenboden wahrnehmen und auch korrekt anspannen können, schon eine Verbesserung haben von der Inkontinenz. Und je früher dass sie eine Verbesserung haben, je einfacher können sie es nachher auch ein bisschen geschehen, wenn ihnen sagen, ich kann dir nicht genau sagen, wenn das du einfach gar nicht mehr wirst inkontinent sein, dann müssen wir eigentlich einfach auch ein bisschen Zeit lassen spielen.
Ja.
Aber glaub, bis sich ein Muskel wirklich in dem Sinne erholt hat vor einer Verletzung, weiss man ja auch, dass das einige Wochen braucht, um dort auch wieder zu einer normalen Anspannung zu kommen, zu einer Erholung zu kommen. Und das spielt natürlich auch immer eine Rolle, ist eventuell auch noch eine Senkung mit im Spiel. Also steht Blasentäufer, steht vielleicht Tarnröhrentäufer. Und darum kann ich das nachher wirklich auch nicht per se sagen. Und darum gehen wir lieber alle schrittweise und schauen so ein bisschen auf die kleinen Verbesserungen. Und spannenderweise fragen mich die Frauen eigentlich fast nie, wann bin ich nicht mehr inkontinent.
Okay, okay.
Ja, das ist lustigerweise eigentlich meistens nicht ihre Frage.
Okay, was ist ihre Frage dann?
Ihre Frage ist schon mehr, ja, wie kann ich jetzt das wirklich angehen?
Ja.
Strategien zum Managen.
Ja. Und nicht Dauer.
Ja. Ja.
Oh, spannend.
Ja, das ist noch spannend. Und ja, ich hoffe mal, dass sie einfach auch, wo sie sich so auf den Weg begeben können und irgendwie eben schon auch merken, da tut sich etwas, da habe ich endlich eine Verbesserung. Ja, und dann sind sie halt nachher meistens auch motiviert dafür, nachher im Training dort auch weiterzugehen und dort zu investieren.
Und bei der Dranginkontinenz ist es wie etwas anderes?
Bei der Drangblase lohnt es sich sehr, halt dann nachher auch zu schauen, wie zeigt sich das, haben wir wirklich eine Überaktivität vom Detrusor, das ist der Blasenmuskel selber, Oder haben wir sonst irgendwie eine Reizung von der Blase? Und eben eine Reizung von der Blase könnte auch schon wieder einfach zustande kommen durch eine Hautveränderung, beziehungsweise eben, weißt, durch die Rötung, die auch eventuell im Bereich von der äußeren Harnröhre so auch könnte mitspielen, dass das eben nachher auch die Blase so fest kann reizen.
Okay, das wird schon länger.
Das kann teilweise wirklich länger, das ist manchmal noch recht eindrücklich. Genau, wenn man dort dann gut eben wieder fettet, eventuell Östrogensalbe, dass das sich nachher schon deutlich verbessern kann und die Frauen dann nachher auch wieder können zu trainieren, die Blase länger zurückzuhalten. In diesem Zusammenhang ist mir noch in den Sinn gekommen, ich mache endlich mit den Frauen auch immer ein sogenanntes Miktionsprotokoll machen. Das ist so ein Blasenentleerungsprotokoll, eben überhaupt mal ein bisschen zum Schauen, wie verhalten sich dann so die Blasen. Und dann tun sie mal über 24 Stunden lang protokollieren, was sie trinken, wie viel das sie trinken, das tun sie in Milliliter festhalten. Dann tun sie protokollieren, wie viel das sie entleeren. In der Blase, dass wir mal ein bisschen sehen, ja, was ist eben die Blasenfüllmenge? Sind wir da in einem Normbereich oder sind wir irgendwo drüber aus oder drunter?
Also im Messbecher ein bisschen.
Ganz genau, das heißt das richtig.
Ich kann es sich vorstellen.
Genau, das geht dann wirklich so im Messbecher. Und den Frauen, die das ein bisschen kompliziert ist, dann sagen, ja, aber sie können ja auch einfach ein Becken ins WC legen und dann umschütten im Messbecher. Das geht auch so. Und dass sie dazu auch gut protokollieren, wenn sie die Blase leeren, wie fest Drang haben sie dann gehabt. Also ist ja das für sie ein normaler Drang gewesen oder sehr starker Drang oder wirklich, eben, wirklich kurz vor Feierabend. Dass sie das auch so festhalten, den Stuhlgang festhalten und können nachher auch noch Beobachtungen notieren. Dass wir dann eben das miteinander mal anschauen können, ja, wie verhalten sich die Blasen. Das ist natürlich sehr wichtig, eben, wenn wir eine Drangblase haben. Ist aber auch immer wieder spannend, eben bei diesen Frauen nach der Geburt, dass die manchmal auch noch nicht ganz wieder so beim normalen Blasengefühl zurück sind. Sie sagen mir manchmal, ja, weißt du, ich habe gar keine Zeit, für auf das WC zu gehen. Und er rennt schon wieder. Und dann, ja, dann kann ich ja nicht einfach davon laufen. Und dann sehen wir da manchmal Blasenfüllmengen. Ja,
ja,
wo
das
wir
ist
dann
mir bekannt. Bei so einem Rückbilden macht man ja das manchmal eben auch,
ah, mal
tagelang zu schauen.
Ja, super.
Und ja, da ist mir echt erstaunt, dass das zusammenkommt.
Ja.
Und eigentlich ist mir ja auf, ich hatte das Gefühl, ich war vielleicht schon mal auf der Toilette. Aber nein, es hat einfach auch nicht Zeit.
Ja. Und dann vergisst man es irgendwie, gell? Und das ist tatsächlich so, der Blasendrang, ah ja, mal genau, wieder verhaspelt, der kann wirklich auch noch einmal wie weggehen. Man kann sich ja unglaublich lange eigentlich ablenken. Ja. Und ich tue den Frauen nachher auch erklären, das ist ganz wichtig, die Blase wieder wahrzunehmen, bei einer einigermaßen normalen Füllmenge, also so 300, 350, wäre eine gute Füllmenge, etwa auch 3-3,5 Stunden. Wenn auch die normale Trinkmenge dabei ist, natürlich. Gell? Wenn jemand 5 Liter trinkt, sieht das anders aus. Oder wenn jemand nur einen halben Liter trinkt. Weil sonst sich dann eben die Blase irgendwann nicht mehr meldet. Also man kann dann wirklich eigentlich nachher in eine unteraktive Blase reinlaufen. Natürlich über Jahre weg. Ja. Genau. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, ich erlebe es so, dass es für die Frauen meistens viel belastender ist und auch viel schambehafteter, wenn sie Wind verlieren oder wenn sie Stuhl verlieren. Ja, eben Wind verlieren und dann tönt es eben dann vielleicht noch, gell, in einem Rahmen, wo du vielleicht mit Leuten zusammen bist, wo du das, ja, in der Familie ist das ja vielleicht noch eins, aber dann bist du vielleicht am Arbeiten oder irgendwo so unterwegs. Und ja, Stuhlgang verlieren hängt nachher auch sehr schnell mit dem Geruch zusammen, was natürlich sehr, sehr unangenehm ist für die Frauen. Und da starten wir so schnell, wie es geht, natürlich auch wieder mit Beckenbodenübungen. Und nachher halt auch mit Strategien, die es dann vielleicht auch schon ein bisschen besser machen könnten. Also mal mit einem Stuhltagebuch, so wie wir vorhin davon geredet haben, dass wir ein Miktionstagebuch machen können, ein Blasentagebuch, kann man das auch für einen Stuhlgang machen, um zu schauen, ja, wann kommt denn der Stuhl eigentlich meistens. Manchmal hat man ja einen schönen Tagesrhythmus. Oder dann probiere ich das eben mit den Frauen ein bisschen so zu erarbeiten, dass das eventuell auch so passieren kann. Am gäbigsten ist natürlich, wenn man das eigentlich am Morgen wie schon erledigen kann. Und dann ist man auch ein bisschen befreiter für den Tag, weil man dann weiss, ja, jetzt muss ich wahrscheinlich mit nichts mehr rechnen. Im Idealfall natürlich. Es gibt auch sogenannte Anal-Tampons.
Okay.
Die man kann brauchen, wenn man einfach wirklich die Sicherheit noch nicht hat, dass man keinen Stuhl verliert und man aber gleich irgendeine Unternehmung möchte machen. Und die kann man nachher einführen im Anus und die tun sich nachher dort endlich so ein bisschen wie die hocken dort dann endlich wie vor dem Ausgang und helfen nachher den Verschluss zu machen. Was sehr gut funktioniert, außer man hat wirklich einfach gerade Durchfall, dass sich nachher halt der Flüssigstuhl wird nebendurch schleichen. Und das kann auch eine sehr gute Übergangshilfe sein oder auch ja, für längere Zeit, wenn die Frauen damit am Kämpfen sind, dass sie dort halt einfach Hilfsmittel auch haben, die ihnen ein bisschen Sicherheit gibt. Und ich denke, je sicherer, dass eine Frau auch unterwegs sein kann, je besser kann sie sich halt selber auch managen. Und je mehr Angst dass sie bekommt, auch den Stuhl zu verlieren, je eher passiert es halt eben nachher auch. Im Sinne von, dass das nachher meistens mit dem Stress auch noch gerade ein bisschen mehr Stuhldrang auslöst und dass es auch noch schlechter zu kontrollierbar ist.
Dort ist Schwerpunkt, ist dann wirklich auch wieder Beckenbodenübungen zu machen.
Ja, auf jeden Fall, dass das eigentlich wie der Schlüssel ist oder auch das Hauptwerkzeug, den Beckenboden wieder besser können zu aktivieren, aber dass man manchmal auch noch eine Verbesserung erzielen kann, zum Beispiel auch einfach rein von der Stuhlkonsistenz her, dass man dort eventuell noch mit Stuhlregulantien arbeiten kann, also dass Stuhlweichmacher sein oder eben Stuhlregulantien, dass der Stuhl auch gut geformt eigentlich daherkommt und dann das die Frau auch besser kontrollieren kann, als eben zum Beispiel, wenn der Stuhl sehr, sehr weich ist. Ist ja auch schwieriger eben zum kontrollieren. Aha. Genau, aber sicher eben auch nicht irgendwo in eine Verstopfung hineinläuft, weil sonst hat man dann wieder gerade einen neuen Problemkreis. Ja. Aber ganz klar, ja, es braucht einige Wochen Training, dass sich das wirklich kann verbessern kann. Und auch, dass so eine Stuhldrang-Symptomatik sich kann verbessern kann, dass sich das wieder in dem Sinn auch normalisieren kann. Und dort ist sicher auch meine Rolle, dass ich die Frauen in dem Sinne sehr motivieren und ihnen auch die kleinen Fortschritte aufzeigen, die sie dort machen, unterwegs. Aber diese Frauen begleite ich meistens sicher ein halbes Jahr oder auch länger, bis sie sich wirklich sicher fühlen, um selber und in dem Sinne allein weiter zu trainieren.
Ja, weil es einfach eine extreme Unsicherheit gibt, ist am Anfang, was man braucht, bis man wieder dort den Boden hat.
Ja. Ganz genau. Ja.
Die Sexualität haben wir schon mal ein bisschen angesprochen. Was begegnest du diesem Thema in deiner Arbeit?
Ich begegne dem eigentlich eben schon im Anamnesegespräch, weil ich dort für die Frauen wirklich gerne auch den Rahmen aufmache, dass sie dort deponieren können, was sie möchten deponieren. Und eben frisch nach der Geburt erlebe ich Frauen eigentlich auch viel so, dass sie finden, ja, das ist für mich eigentlich jetzt noch gerade gar kein Thema. Ja, sonst sehr viel zu tun mit mir. Oder ja, nein, dann rennt irgendwie noch mein Kind nebendran. Ich mache mich einfach im Moment noch gar nicht darauf einlassen. Und ja, ich finde auch, dort muss sicher jede Frau für sich selber entscheiden, wenn sie dort wieder mag, so einen nächsten Schritt gehen. Und wenn sie dann aber schon wieder die erste Versuche unternommen für den Geschlechtsverkehr, dann frage ich einfach immer gut nachher, hey, ist das für dich auch wieder eine schöne Erfahrung gewesen? Also die Orgasmusfähigkeit ist für mich wichtig, zum Wissen, dass die Frauen dort wirklich auch wieder dürfen auf ihren Höhepunkt kommen. Ob dann das alles so
stimmt. Das ist super!
Genau. Dass für sie wirklich auch die Erregung wieder stimmt. Genau. Oder ob sie eben eventuell noch Unterstützung brauchen, weil es eventuell trocken ist in der Scheide. Und dann besprechen, von was könnten sie denn mehr profitieren. Von einem Gleitschel oder eventuell etwas eben Fettendem, was eigentlich angenehmer ist für die Haut. Ja. Das kann ja auch ein Mandelöl sein oder irgendwie so etwas. Genau. Und dann muss man immer nachfragen, ja, wie tut er dir verhüten. Im Fall, dass sie Präservativ brauchen, muss man dann immer ein bisschen abchecken, dass das nachher nicht die Schicht vom Präservativ angreifen würde. Ja, und dann kommt manchmal Verschiedenes vor. Wie zum Beispiel, hey, es gehen für mich gar nicht mehr alle Positionen.
Ja.
Das stößt irgendwie an. Das sind für mich meistens dann auch schon wieder so gewisse Zeichen, dass ich eventuell eine Senkung finde bei der Untersuchung. Und dort ist für mich nachher auch wichtig, der Frau zu sagen, dann dürft ihr ruhig auch miteinander ausprobieren, was denn für dich eine gute Position ist. Du darfst das ruhig auch mitteilen, das ist sehr wichtig. Für die Frauen ist meistens auch eine grosse Angst, dass sie wie das Gefühl haben, ja, ich bin auch wahnsinnig weit geworden.
Das finde ich immer wieder spannend. Ja,
das ja,
ist ein häufiges Thema.
Ja.
Aber so. Auch von Mannenseite, oder? Die Angst vorher, es ist dann nicht mehr gleich nachher.
Ja.
Und für die Frauen kommt, ja, kommt wieder das Gleiche dazu.
Ja.
Mhm. Und es ist überhaupt nicht so.
Nein, das muss überhaupt nicht so sein. Also es kann. Ich sehe natürlich auch die Frauen, die eventuell irgendwie betroffen sind in diesem Gebiet. Und dann finden wir oft wirklich noch eine vergrößerte vaginale Öffnung oder eben bei einem schwachen Beckenboden, dass der noch nicht gleich wieder schliessen kann. Aber eben, wie gesagt, das sind nachher wirklich gute Themen, um daran zu arbeiten und sicher wichtige Themen, die man als Paar nachher auch miteinander unterwegs sein kann. Was sehr wichtig ist, dass man das miteinander besprechen kann. Dass sich die Frau wirklich mitteilen darf, was ihr wohl ist oder wie sie sich wahrnimmt.
Unbedingt.
Ja.
Und dass man es eben auch verändern kann. Oder?
Genau.
Ja. Mhm. Ja. Schön. Ich glaube, wir haben wirklich sehr viel beredet. Ja, wie nochmals zurückkommen. Es geht wirklich um Sorgen, Ängste und Tabus. Also es ist wirklich, wir haben diese Sachen angeschaut, die schwerwiegend sind. Es ist nicht das Normale.
Ja, das ist sicher auch wichtig zu betonen, gell? Dass die Frauen, die zu mir kommen, ja nicht die normale Wochenbettzeit eigentlich haben, sondern eben irgendwo sich gestört fühlen durch irgendetwas.
So ein bisschen präventiv, weil es eben wirklich eine Angst ist von sehr vielen für nachher. Haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, in der Schwangerschaft, schaut euren Beckenboden an, spürt her. Mit dem kann man schon sehr viel auffangen. Das, was du auch hast gesagt, schön, du sagst, ja, das Training, das wir jetzt machen in der Schwangerschaft, kommt jetzt gut nach der Geburt.
Ja, auf jeden Fall. Das Denken ist sowieso etwas Gutes, gell, wenn man eigentlich sich auch gut kann spüren kann. Aber dass man dort sicher sehr davon kann profitieren kann, wenn man seinen Beckenboden schon ein bisschen kennt und dort so schon ein bisschen Bezug dazu hat können aufbauen. Ich denke, dass wir da wirklich sehr viele Themen haben können bereden, dass es wahrscheinlich aber auch noch ganz viel weiter wird geben, wo wir uns da darüber weiter unterhalten können. Und ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, zu sagen, dass die Frauen ruhig dürfen Hilfe holen, wenn sie sich unsicher fühlen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Frauen zu hören, wenn sie sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper, wenn sie irgendein ungutes Gefühl haben, dass sie wirklich dürfen Hilfe holen.
Ja, und es nicht einfach als normal abtun, sondern zuerst eben auch mit einer Fachperson schauen, was einordnen, was ist denn normal und wo kann man etwas ändern.
Genau. Und schon nur durch das, dass man eben dann vielleicht darf auch über die Sorge reden, über das, was man empfindet, was nicht gut ist, tut sich ja dann manchmal auch sogar schon Sento und andere ein bisschen lösen. Beziehungsweise tut sich ja dann vielleicht das noch herauskristallisieren, was man selber vielleicht als betroffene Frau nicht so benennen kann und dass man nachher wirklich dort auch gezielt Hilfe bekommt.
Schön, also ich habe schon wieder sehr viel gelernt. Merci vielmals.
Ja, merci noch vielmals. Sehr spannend war auch für mich.
Wie bei dir jetzt Fragen sind aufgekommen oder du das Gefühl hast, ich brauche die Unterstützung in der Thematik, die wir heute besprochen haben, dann nimm Kontakt mit dem Betreuungsteam auf. Sie werden mit dir zusammen die weiteren Schritte einleiten, damit du eine gute Unterstützung bekommst. Auf Instagram findest du auch wichtige Adressen von Physiotherapeutinnen, die sich wirklich spezialisiert haben auf den Beckenboden. Im nächsten Podcast von Hevamma gibt es ein Freundinnengespräch. Ich freue mich sehr, nimmt sich meine Freundin Ariane Zeit, mit mir herzuhocken und die wichtigsten Sorgen, Ängste, aber auch Tabus im Familienleben anzuschauen. Wir kennen uns schon über 25 Jahre und haben einige Auf und Abs zusammen erlebt.
Es geht wieder um die Gesundheit des Babys, des Kleinkindes, der Schlafmangel, der einem immer wieder an die Grenzen bringt, die Ernährung, die viel Unsicherheit dahinter stecken kann, die Entwicklung, die man doch auf dem Spielplatz sieht, dass die anderen schon viel weiter sind. Ich bin gespannt, über was wir alles reden werden. Wenn es dich auch interessiert, dann darfst du gerne nächsten Montag wieder reinhören. Schön, dass du heute dabei warst, hast reingelassen. Und wir freuen uns natürlich sehr über jede Bewertung, jede Empfehlung und jedes Austragen in die weite Welt. Habe gute Zeit und bis gleich.